Liebe Geschwister, ich möchte heute Nachmittag einmal etwas sagen über einen der Namen Jesu. Und zwar über den Namen Christus. Wir gebrauchen ja diesen Namen Jesus Christus immer wieder, ohne dabei daran zu denken, dass zumindest der zweite Teil dieses Namens eigentlich gar kein Name ist. Wenn wir Jesus Christus sagen, dann tun wir es so, verzeihen Sie einmal, wenn ich den Vergleich heranziehe, wie wenn wir sagen Moritz Müller oder Erich Meyer. Zwar ist der Name Jesus ein durchaus geläufiger Name in Israel, zumindest zu Zeiten Jesu und in den Jahrhunderten zuvor, es war der Name Josua oder Jehoshua. Aber der andere Name ist eben kein Name, sondern ein Titel, eine Würde, eine Aufgabe, eine Bezeichnung. Christus heißt zu Deutsch der Gesalbte. Und es ist ein Wort, das eigentlich aus der hebräischen Sprache stammt, das wir kennen in der Form Messias. Der von Gott gesalbte Sohn, der in der Fülle des Heiligen Geistes in dieser Welt wirksam wird. Dass dann später die Apostel während ihrer Missionierung, während ihrer Missionstätigkeit in den Völkern, die vorwiegend Griechisch sprachen, diesen Namen dann nicht beliesen in seiner hebräischen Form, Hamashiach oder Messias, sondern dass sie ihn übersetzten in das Griechische, Hoschristos, der Christus, das hing einfach zusammen mit der Tatsache ihrer Anpassung in der Missionstätigkeit. Der Name Christus im Neuen Testament sollte deshalb von uns immer wieder einmal in diesem Urlaut, in diesem Urklang genannt werden, sonderlich dann, wenn wir ihn finden mit dem Artikel, der Christus, sollten wir lesen, der Messias. Dann wird es uns auch klar, dass dieses große Einheitsband Juden und Heiden umschlingt, Israel und die Gemeinde, mit dem einen Messias, mit dem einen Sohn Gottes, mit dem einen, der einzig und allein in der Fülle des Heiligen Geistes hier auf Erden tätig war, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Über diesen Namen Christus oder Messias möchte ich heute Nachmittag einige Zusammenhänge der Heiligen Schrift vor uns hinstellen und vielleicht auch einen Abschnitt aus den Evangelien in einer neuen Beleuchtung zeigen. Wir dürfen beginnen mit dem Schlusswort des Johannesevangeliums aus Kapitel 20. Viele werden ja wissen, dass Kapitel 21 ein Zusatz ist, offensichtlich von Zeugen dieses Berichtes, von Mitzeugen. Wahrscheinlich waren es andere Apostel, die noch einmal ein Zeugnis gaben am Ende des Kapitels. Und dass das eigentliche Johannesevangelium von Johannes geschrieben mit Kapitel 20, Vers 30 und 31 schließt. Man merkt es auch ganz deutlich, dass hier Schlussworte vorliegen. Dort hören wir Folgendes. Auch viele andere Wunderzeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buche geschrieben sind. Diese aber sind deshalb geschrieben, damit ihr glaubet oder damit ihr vertraut, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habet in seinem Namen. Hier wird sehr deutlich hingewiesen auf die anderen Evangelienberichte. Und wenn die Kirchengeschichte recht hat, dann hat ja Johannes seinen Bericht als letzter abgefasst und bezieht sich auch hier deutlich auf die anderen Berichte, die ihm bekannt sind. Auch viele andere Wunderzeichen hat Jesus getan, als die Wunder, die nun Johannes in seinem Evangelium berichtet. Es sind 7 Wunder Jesu. Wunder, die in besonderer Weise von ihm ausgewählt werden, nicht nur deshalb, weil die anderen Evangelisten sie weggelassen haben, sie übergangen haben, sondern Wunder, die in besonderer Weise zeigen, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Denn dieses Johannesevangelium hat ja diesen Sinn und diesen Zweck und dieses Ziel, Jesus als den Sohn Gottes zu zeigen. Jesus als den Messias zu zeigen. Jesus zu zeigen als den großen Propheten Israels, den Gott gemäß seiner Verheißung an Moses auferwecken wollte in der Gleichheit des Mose aus der Mitte seiner Brüder. Hier steht es nun ganz deutlich, diese Zeichen, die Zeichen Jesu, die Wunder Jesu, die einmaligen, unüberbietbaren Wunder in diesem Buche, berichtet von Johannes, sind deshalb niedergeschrieben, damit ihr glaubet oder damit ihr darauf vertrauet, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Ich gehe hier mit dem längst heimgegangenen Theologen Bornhäuser I, der gesagt hat, dass Johannes dieses sein Evangelium geschrieben habe, um noch einmal in einer Missionsschrift an Israel einen letzten Appell an dieses sein heißgeliebtes Volk zu schicken und zu senden, einen Aufruf zum Glauben. Er nennt das Johannesevangelium eine Missionsschrift an Israel und führt diesen Gedanken auch überzeugend durch. Auch hier in diesem Vers wird es deutlich, dass dieser Bericht des Johannes von Jesus Christus dazu dienen soll, dass die Empfänger des Berichtes glauben lernen, dass sie vertrauen lernen darauf, dass dieser Jesus, der unter ihnen gelebt hat, der in ihrer Mitte gekreuzigt worden ist und der nach dem Zeugnis der Apostel auferstanden sein soll, der Messias ist, der Christus, der Gesalbte Gottes, der Sohn Gottes. Und damit sie dann glaubend, vertrauend Leben haben in seinem Namen. Das ist Ziel und Zweck dieses Buches. Das sollte Ziel und Zweck auch aller unserer Dienste sein, aller unserer Zeugnisse, seien sie nun mündlicher oder schriftlicher Art. Es geht uns letzten Endes bei all dem, was wir bezeugen, um Jesus, den Christus, den Gesalbten Gottes, den Träger der Fülle des Heiligen Geistes und um nichts anderes. Wenn wir diesen Sohn Gottes aus dem Mittelpunkt unseres Zeugnisses hinausrücken, dann werden wir erleben, dass dann in ein gewisses Vakuum unserer Worte, unserer Dienste etwas einströmt, das mit Jesus nichts mehr zu tun hat, das aus einem anderen Geiste stammt. Diese Wunder sind geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend, vertrauend Leben habet in seinem Namen. Das Vertrauen ist eben nichts anderes als das Empfangsorgan dieses göttlichen Lebens, das wir in der Wiedergeburt, in der Neuzeugung aus Gottes Geist erhalten. Und es ist der Name Jesu, der Segenskanal dieses neuen Lebens ist. Aus diesem Namen, von diesem Namen, den ihm der Vater gegeben hat, als er ihn begrüßte als hoher Priester nach der Priesterordnung Melchisedeks, einem Namen, der höher ist als alle anderen Namen, ein Name, mit dem er ihn begnadete, als er ihn überaus hoch erhöhte. In diesem Namen ist uns das Leben Gottes erschlossen. Dieses Leben haben wir durch die Vermittlung des Heiligen Geistes im Namen Jesu. Und deshalb ist es immer wieder so wichtig, dass wir uns mit dem Namen Jesu beschäftigen. Freilich in einer wesentlichen Weise, dass wir das Bild Jesu anschauen und durch das Anschauen dieses Bildes verwandelt werden in seine Wesensklarheit von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dass wir dann auch das Vermögen erlangen, indem wir diese Herrlichkeit Jesu anschauen, diese Herrlichkeit auch wiederzuspiegeln in unsere Welt hinein. Dazu sind wir hier. Jesus ist der Messias, der Sohn Gottes. Wir haben gerade gesungen, dass Jesus uns alles ist, König, Priester und Prophet. Und wenn Christus oder Messias zu Deutsch bedeutet, der Gesalbte Gottes, dann denken wir hier daran, dass im Alten Bund immer wieder nur drei Gruppen von Menschen mit dem heiligen Salböl gesalbt wurden, und das waren eben die Priester, das waren die Könige Israels und das waren die Propheten. Und wenn Jesus der Gesalbte ist, nicht ein Gesalbter unter vielen, sondern der Gesalbte Gottes, nicht ein Träger Heiligen Geistes unter vielen anderen Trägern Heiligen Geistes, sondern der Träger des Heiligen Geistes und der Fülle dieses Geistes, sodass die Fülle der Gottheit in ihm körperlich wohnt, dann ist Jesus in allen Vollfunktionen das, was wir gesungen haben. Er ist der Prophet in der Gleichheit des Mose. Er ist der Priester Gottes, der hohe Priester nach der Priesterordnung Melchisedeks. Und er ist der König. Ich darf dies auch einmal zeitlich zuordnen, dieses dreifache Messiasamt Jesu, während er in seiner Erniedrigung vorwiegend tätig war als der Prophet Gottes, den Gott senden wollte in der Gleichheit des Mose und inmitten seiner Brüder auferwecken wollte, ist er in der gegenwärtigen Weltzeit, während er unsichtbar ist für uns und für die Welt, während er zur Rechten Gottes sitzt, tätig vornehmlich als der hohe Priester Gottes. Als der, der Tag für Tag, Nacht für Nacht uns vor dem Thron Gottes vertritt und sich für die Seinigen verwendet, der unablässig für uns eintritt vor dem Vater gegenüber allen Anklagen der Finsternis. Der hohe Priester, Jesus, unser Priester, der unsere Schwachheiten versteht, der barmherzig geworden ist als hoher Priester, der gelitten hat wie wir in den Versuchungen, der versucht worden ist wie wir in der gleichen Weise und mit denselben Methoden und auf allen Gebieten und der deshalb Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Er versteht uns bis in das Letzte. Während seiner Erniedrigung der Prophet in der gegenwärtigen Weltzeit, der Priester, der hohe Priester Gottes und in alle künftigen Weltzeiten hinein. Und wenn er einmal wiederkommt in großer Macht und Herrlichkeit, dann wird er sich offenbaren als Messias in seinem Amte des Königs. Freilich wird dann auch dieses Königsamt alles Vorherige einschließen. Er wird auch dann immer wieder neu der Prophet Gottes sein, der aus der Fülle des Geistes in ungeahnte Weiten und Tiefen Gottes hineinführen wird, seine Gemeinde und Israel in den kommenden Weltzeiten. Und auch als der König wird er weiterhin der große Priester sein, der hohe Priester seines Volkes, der seine zitternden Brüder an sein Herz zieht, wenn er ihnen sagen wird, ich bin Jesus. Aber er wird dann erscheinen in großer Macht und Herrlichkeit, auch in seinem Richteramt als König und Richter der ganzen Welt. Und diese drei Dinge gehören nun zu seinem Titel, dem Messias-Titel, dem Titel eines gesalbten Gottes. Er ist der Prophet, er ist der Priester, er ist der König. Nebenbei gesagt ist die Aussage, die wir hier finden, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes, die wir in 26 griechischen Buchstaben im Texte vorfinden, eine Aussage, die einen Zahlwert hat, der aufgelöst die Zahl 8 mal 3 mal 153 ergibt. Und diese Zahl 153 ist ja wieder jene rätselhafte Zahl, die wir im letzten Kapitel 21 finden, über die bereits die Kirchenväter nachgedacht haben und so vieles gesagt haben. Die Zahl der 153 Fische, die Simon Petrus fing unter dem Segen des Auferstandenen. Jesus, der Messias, der Sohn Gottes. Damit wir aber nun etwas deutlicher erfahren, was das eigentlich heißt, Messias zu sein, Gesalbter zu sein, wollen wir einmal zurückgreifen auf ein Ereignis des Alten Testamentes. Und zwar geht es dort in 1. Samuel 16 um die Salbung Davids, des größten Königs Israels. Wir werden diesen Bericht sicherlich kennen. Jene Salbung Davids, des Geliebten, David heißt der Geliebte, ist ja ein wunderbares Vorbild für das Messiastum und für die Salbung unseres Herrn Jesus Christus, des wahren Geliebten Gottes, des Sohnes, an dem Gott Wohlgefallen hat, auf dem sein ganzes Wohlgefallen ruht und in dem Gott der Vater glückselig ist. Im Vorbild finden wir dies in 1. Samuel 16 aufgezeichnet. Der erste verworfene König ist ja Saul. Ich darf deshalb noch hinzulesen, 1. Samuel 10, Vers 1. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie aus auf sein Haupt, und er küsste ihn und sprach: Ist es nicht also, dass Jehova dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Das ist der Bericht über die Salbung Sauls. Wenn hier steht Ölflasche, dann kann es nach dem Grundtext auch heißen das Ölhorn. In der Regel wurde zu einer solchen heiligen Salbung mit dem heiligen Salböl, das nur der hohe Priester bereiten durfte, ein Widderhorn genommen, das mit diesem Salböl gefüllt wurde und dann über dem Haupte des künftigen Königs, des künftigen Propheten oder des künftigen Priesters ausgegossen wurde. Hier ist es übersetzt in der Elberfelder Bibel mit Ölflasche. Wir werden dann noch einmal einer solchen Ölflasche begegnen im Neuen Testament. Das Widderhorn hat ja eine großartige Bedeutung in Israel, bis hin zu jenem langgezogenen, hochpolierten Widderhorn, das ja als Schofar bekannt ist, das große Heilsinstrument, das Signalinstrument Israels, das in den Propheten auch oft erscheint als der Schofar Gottes, mit dem er seine großen Heilsereignisse vom Himmel her ankündigt. Das Widderhorn Gottes, das Zeichen des Lichtglanzes und der Vollendung einer neuen Welt, das die Juden ja auch geblasen haben, als sie bei der Eroberung Jerusalems zum ersten Male wieder an der Klagemauer standen, als der Fallschirmgeneral des israelischen Heeres das Widderhorn blasend das messianische Zeitalter ausrief. Wir werden uns hier einmal merken, dass Samuel hier Saul küsst. Es ist ein Huldigungskuss. Und wenn wir in Psalm 2 lesen, küsset den Sohn, damit ihr nicht umkommet auf dem Wege, dann ist das auch ein Huldigungskuss gegenüber dem, den Gott gesalbt hat zum König auf seinem heiligen Berge. Dieser Samuel, der Prophet Gottes, hat mit seinem ganzen Herzen an diesem Saul gehangen. Er muss ihn heiß und innig geliebt haben, wie einen eigenen Sohn. Und wir werden hier merken, nachdem Gott Saul verworfen hat, wie das Herz dieses Propheten weiterhin an diesem verworfenen König, an diesem von Gott hinweggeschleuderten, der wegen seines Ungehorsams, wegen seines Starrsinnes, wegen seines Eigensinnes von Gott nicht mehr gebraucht werden konnte, dass das Herz Samuels weiterhin an ihm hängt in einer tiefen, nicht auszulöschenden Liebe. Wir werden als Fromme, die wir oft sehr weichlich erzogen sind, wenig Verständnis dafür haben, dass Gott Samuel, seinen Propheten, dafür tadelt. Wir lesen einmal im ersten Buche Samuel, dass nach der Verwerfung Sauls Samuel eine ganze Nacht zu Jehova schrie, die ganze Nacht hindurch, wegen der Verwerfung dieses geliebten, gesalbten Königs Israels. Und nun lesen wir Kapitel 15, Vers 34. Und Samuel ging nach Rama, und Saul zog in sein Haus hinauf nach Gibea Saul. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tage seines Todes, denn Samuel trauerte um Saul, da es Jehova gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Da sprach Jehova zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Er macht ihm hier einen Vorwurf daraus, dass er mit seinem Herzen durch seine Trauer, durch seine Sentimentalität, indem er seinen Gefühlen freien Lauf lässt, funktionsuntüchtig wird als Prophet Gottes. Und dann, das kann es wahrlich geben, wenn wir in unseren Gefühlen so übermächtig belastet sind, dass der Heilige Geist in uns nicht mehr zum Zuge kommen kann, dass Gott uns dann nicht mehr in dieser prophetischen Funktion gebrauchen kann, weil die Kanäle seiner Offenbarung zugeschüttet sind durch unsere Gefühle. Deshalb ist es ja immer wieder gut, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Messer hineinfährt in unseren Naturbestand, dass es Seele und Geist voneinander scheidet, so wie ein Operationsmesser Gelenke, Muskeln und Knochen voneinander scheidet, voneinander trennt. Einfach nur deshalb, damit der Arzt zum Zwecke der Heilung und der Rettung an den Herd der Krankheit herankomme. Und so ist das Wort Gottes auch dazu gesetzt, dass es zweischneidig, scharf und energievoll hineinfährt in unseren Naturbestand und Seele und Geist voneinander trennt. Jehova sprach zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ausersehen. Und Samuel sprach: Wie mag ich hingehen? Wenn Saul es hört, so tötet er mich. Und Jehova sprach: Nimm meine Verse mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um Jehova zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer, und ich werde dir kundtun, was du tun sollst. Und du sollst mir salben, den ich dir sagen werde, den ich dir benennen werde. Hier geht es um eine solche Salbung, und in dem Wort Salben, das wir hier immer wieder finden, ist der Begriff des Messias eingebettet, bereits im hebräischen Urlaut. Nun werden wir merken, auch bei dieser Auserwählung des David, des Geliebten, des Mannes nach dem Herzen Gottes, wie dieser Samuel trotz des Vorwurfes Gottes, der ihm einen Vorwurf daraus macht, dass er weiterhin sein Herz hängt an den gefallenen und verworfenen Saul, dass er weiterhin in einer solchen Bindung an diese Person des verworfenen Königs steht, dass er immer nur diesen Saul vor Angesicht hat, vor Augen hat. In seinem Unterbewusstsein brennt das Bild dessen, den er einstmals in solch glühender Liebe und Sympathie aus Israel herausgestellt hat. Den Mann, der nicht nur körperlich eines Hauptes länger war als alles Volk. Es muss ein außerordentlich sympathischer Mann gewesen sein. Ein außerordentlich faszinierender Mann, der sonderlich die Jugend Israels hinter sich hatte. Wie auch Judas keineswegs so ein finsterer Teufel war, wie er immer wieder in unseren Plastiken und an unseren Domen und in unseren Schnitzereien und Bildern vorkommt. Auch Judas wird wahrscheinlich ein Edeljude gewesen sein, ein Volljude, und zwar in des Wortes schönster Bedeutung. Nicht etwa eine teuflische Grimasse, denn wenn die anderen Jünger gesagt haben, nachdem der Herr bereits mit dem Judas in die Schüssel eingetunkt hatte, und er hatte ja gesagt, mit wem ich eintunken werde, der ist es, der mich verrät. Da sagen die anderen Jünger: Bin ich es, Herr? Und als der Herr ihn hinaussendet mit dem Wort: Was du vorhast zu tun, das tue bald, das tue schnell, da haben sie es immer noch nicht begriffen und denken, er sei von Jesus geschickt, um in der Nacht noch etwas einzukaufen, was ihnen mangele. Da sehen wir doch dran, dass der Judas nicht von vornherein wie eine Karikatur herumlief in dieser Welt wie ein Zerrbild des Teufels, sondern dass sie es diesem Manne aus dem Stamme Juda vielleicht am allerwenigsten zugetraut hätten. Kapitel 16, Vers 4. Und Samuel tat, was Jehova geredet hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm ängstlich entgegen und sprachen: Ist Friede dein Kommen? Bedeutet Friede dein Kommen? Und er sprach: Friede, Shalom, ich bin gekommen, um Jehova zu opfern. Heiliget euch und kommet mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, da sah er Eliab und sprach: Gewiss, vor Jehova ist sein Messias. Gewiss, Vor Jehova ist sein Gesalbter. Aber Jehova sprach zu Samuel, blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn Jehova sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber Jehova sieht in das Herz. Nicht nur auf das Herz, sondern in das Herz. Und da haben wir das. Samuel sieht auf das Äußere. Was heißt das? Er hat den prophetischen Blick in das Herz der Dinge, in das Verborgene des geheimen Planes Gottes verloren. Er ist funktionsuntüchtig geworden, jedenfalls in einer gewissen Weise und für eine gewisse Zeit, weil seine Gefühle in ihm mächtig geworden sind, mächtiger als die Führung des guten Geistes Gottes. Sein Unterbewusstsein funktioniert, aber sein Geist, der mitarbeiten sollte mit dem Geiste Gottes, ist außer Funktion gesetzt. Er sieht die Höhe des Wuchses des Eliab. Er sieht die Söhne des Isai, einer prächtiger als der andere, alles prächtige, große Gestalten, und er sucht in ihnen diesen Saul wieder. Er sucht in ihnen einen Abglanz, einen Schatten, ein Spiegelbild des verworfenen Königs, und deshalb ist er hier so schnell zur Stelle und sagt gewiss vor Jehova, dies ist sein Messias. Da redet sein Herz, aber es redet nicht der Heilige Geist. Und liebe Geschwister, das sollten wir einmal lernen, dass wir unseren Gefühlen außerordentlich misstrauisch gegenüberstehen. Seien es nun Gefühle der Schwermut oder Gefühle des Hochmutes, der Freude, der Lust oder der Unlust. Mit Heiligem Geist haben unsere Gefühle zunächst einmal überhaupt nichts zu tun. Günstigenfalls kann unsere Gefühlswelt so etwas sein wie ein Resonanzkasten, auf den man eine Stimmgabel stellt und der dann irgendwie zum Mitklingen kommt. Günstigstenfalls kann das so sein, dass der Geist, der entzündet ist vom Heiligen Geist, von einer solchen Freude ergriffen wird, dass dann auch die Seele mitschwingt. Günstigstenfalls. Es kann aber auch ganz anders sein. Es kann aber auch so sein, dass unsere Gefühle ganz und gar nichts von dem verspüren, was Gott durch den Heiligen Geist in unserem Geiste bewirkt. Denn der Geist Gottes zeugt in Zusammenarbeit nicht mit unserer Seele, sondern mit unserem Geiste. Und das sind Söhne Gottes, die sich vom Geiste Gottes führen, lenken oder leiten lassen. Nicht von ihren Gefühlen. Und unsere Gefühle sind mächtiger, als wir denken. Und all das, was angestapelt ist und angereichert ist in dem, was wir den Keller unseres Unterbewusstseins nennen können, was oft im Traume aus uns herauskommt, was oft aber auch geheim unsere Entschlüsse, unsere Willensbeschlüsse und unsere Vernunft nährt und speist, all das hat zunächst einmal nichts mit Heiligem Geist zu tun. Man muss das Wort Gottes wirklich Geist und Seele scheiden. Wir sind keineswegs gegen Gefühle. Es ist schön, wenn auch die Seele einmal in den Heiligtumsbereich des Heiligen Geistes mit hineingenommen wird. Wenn das Heiligtum durchstrahlt wird, das Heiligtum der Seele durchstrahlt wird durch den Abglanz, der aus dem Allerheiligsten des Geistes herausstrahlt. Und wenn dann dieser Schein aus dem Allerheiligsten des Geistes durch das Medium der Seele auch hinüberreicht und hinüberdringt bis in den Vorhof des Leibes, sodass Kräfte der Genesung und der Belebung vom Worte Gottes und vom Geiste Gottes ausgehen. Aber das ist die Ausnahmesituation. Ich freue mich in den Leiden, kann nur der sagen, der sich nicht mehr auf seine Gefühle der Lust oder der Unlust verlässt. Es ist eine Freude des Geistes, indem man sagen kann, ich freue mich in den Leiden. Die Seele wird niemals zu den Leiden Ja sagen. Nur in der Unterordnung, wenn die Seele sich unterordnet unter die Führung des Geistes. Und wenn wir solches sein wollen, die Propheten der Gemeinde Gottes sind, die vielleicht in der Gabe der Weissagung oder in irgendeiner anderen Geistes- und Gnadengabe das Wort Gottes auslegen wollen, dann sollten wir in dieser Weise ihm immer wieder neu zur Verfügung stehen. Ich muss es oft erleben, dass ich auch aufgrund meiner Krankheit oft starke Unlustgefühle habe, gerade dann, wenn ich eine Stunde zu halten habe. Das ist rein physisch bedingt, auch bei Bibelstunden, und dass immer dann, wenn ich das erste Wort sage oder in den ersten Sätzen, dann doch der Geist zum Durchbruch kommt und eine ganz große Freude, selbst wenn die Durchblutung weiterhin mangelhaft bleibt und die Seele nichts verspürt. Das ist eine Wirksamkeit des Geistes. Wir lesen weiter in 1. Samuel 16, Vers 6. Noch einmal, und es geschah, als sie kamen, da sah er Eliab und sprach: Gewiss, vor Jehova ist sein Gesalbter, ist sein Messias. Aber Jehova sprach zu Samuel: Blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen, das heißt, ich habe ihn beiseite gestellt. Er ist für diese Aufgabe nicht tüchtig, nicht geeignet. Denn Jehova sieht nicht auf das, worauf der Mensch zu sehen pflegt. Denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber Jehova sieht in das Herz. Da rief Isai Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat Jehova nicht erwählt. Da ließ Isai Shammah vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat Jehova nicht erwählt. Und Isai ließ 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Jehova hat diesen nicht erwählt. Erst der 8. ist es, der in der Zahl des Neubeginns, der Wiedergeburt und der Neuschöpfung geeignet ist, Messias Jehovas, Gesalbter Jehovas, König Israels zu werden, David. Wenn Sie einmal die Namen der anderen Söhne gerne wissen wollen, dann schauen Sie doch hinein in 1. Chroniker 2, Vers 13. Und wenn wir alle 8 Namen der Söhne Isais zusammenzählen, nach dem Zahlwert der hebräischen Buchstaben, dann gewinnen wir den Zahlwert 1480, und das ist genau der Zahlwert des Wortes Christus oder Messias. Das ist doch etwas Wunderbares. Christus aus dem Samen Davids. Christus aus der Familie des Isai. Christus aus Bethlehem. Er, dessen Anfänger aus der Urzeit gewesen sind und der über Israel Fürst und König sein soll. Vers 11. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die jungen Männer alle? Er sprach: Noch ist der Jüngste übrig. Und siehe, er weidet das Kleinvieh. Und Samuel sprach zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tische setzen, so lange bis er hierher gekommen ist. Das heißt, ihr kriegt nichts zu essen, das Schlachtmahl ist zwar zubereitet, so lange bis ihr den Jüngsten geholt habt, von seiner Kleinviehherde hinweg. Der, den ihr nicht für würdig erachtet, dass er mir überhaupt vor dem Angesicht Jehovas hier einmal vorgestellt werde. Da funktioniert die Logik des Geistes wieder. Samuel weiß, Gott kann sich nicht geirrt haben. Jehovas Stimme hat ihm 7-mal gesagt: Dies ist er nicht. Also muss noch einer da sein. Und dieser muss es sein, denn Gott kann sich nicht irren. Gott muss sein Wort erfüllen, das er seinem Propheten gegeben hat. Vers 12. Und er sandte hin und ließ ihn kommen, und er war rötlich, dazu schön von Augen und von gutem Ansehen. Das also auch noch. Das schenkt nun Gott noch obendrein, dass Samuel sich auch in dieser Beziehung vor Israel nicht blamieren muss. Und Jehova sprach: Auf, salbe ihn. Denn dieser ist es. Da ergriff Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und ich kann mir denken, was für Gesichter, was für Mienen, was für Augen diese Brüder gemacht haben. Man muss sich das einmal vorstellen. Die werden da hergeschickt, die müssen Parade laufen vor dem Gesalbten Gottes, vor dem Propheten Gottes, immer wieder erschallt, wir würden das russisch sagen, ein Jet, ein Nein, ein keineswegs Gottes. Gott sagt, den kann ich nicht gebrauchen. Da werden ihre Gesichter ohnehin schon lang. Und dann wird der Jüngste geholt, der ganz gewiss in ihrem Kreis keine besondere Hochachtung hatte. Wir lesen das auch an anderen Stellen des Buches Samuel. Und ausgerechnet dieser, der Jüngste, wird gesalbt vor ihren Augen und sie stehen außen herum und müssen es vielleicht voller Neid, wenn nicht gar voller Hass miterleben, dass dieser ihr Bruder gesalbt wird. Lesen wir einmal in Kapitel 17 gelegentlich nach zu Hause, wie die Brüder diesen ihren David behandeln, selbst nachdem er bereits schon zum König von Israel gesalbt worden ist. Und der Geist Jehovas geriet über David von selbigem Tage an und hinfort. Und Samuel machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist Jehovas wich von Saul. Und ein böser Geist von vor Jehova ängstigte ihn. Das ist nun das erschütternde Wort über den verworfenen König. Seine Doppelwirkung. Geist Jehovas geriet über David nach dieser Salbung mit dem heiligen Salböl von selbigem Tage an und hinfort, und Geist Jehovas wich von Saul, und ein böser Geist von vor Jehova ängstigte ihn von diesem Tage an. Wir werden hier, wenn wir den Bericht aufmerksam verfolgt haben, wie David gesalbt wird inmitten seiner Brüder, erinnert werden an das große Wort aus Hebräer 1, Vers 9. Das ganze Kapitel in Hebräer 1 will ja eines zeigen, dass Jesus größer ist als die Engelmächte, dass Jesus größer ist als die Fürstentümer und Gewaltigen, als die Götter, die über den Nationen dieser Welt herrschen, als die Autoritäten und Throngewalten Gottes. Und das will ja der Hebräerbrief zeigen. Jesus, der Sohn Gottes, ist größer als die Engel. Jesus, der Sohn Gottes, ist größer als alle Heiligen Israels. Jesus, der Sohn Gottes, ist größer als alle Priester, auch als der hohe Priester in Israel. Und in diesem ersten Kapitel wird nun auch dieses Wort gesagt. Ich möchte einige Verse lesen von Vers 2 an. Gott hat diesen Sohn gesetzt zum Erben des Weltenalls. Er hat durch ihn die Weltzeiten gemacht oder geschaffen. Jesus Christus ist der Abglanz der Wesensherrlichkeit Gottes. Er ist das Siegel oder der Stempel oder der Abdruck seines Wesens. Die fünfte Aussage: Er trägt das Weltenall, er trägt das Universum durch das Wort seiner Macht. Sechste Aussage, er hat durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt. Die siebte Aussage, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und dann kommt es, weil er um so vieles besser geworden ist als die Engel, weil er ja auch einen vorzüglicheren Namen vor ihnen als Erbteil erhalten hat. Und das ist dieser Name über alle Namen. Der Name, mit dem der Vater ihn begrüßt hat und überaus hoch erhöht hat. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Wenn er aber den Erstgeborenen zum zweiten Mal in den Erdkreis, in den Weltkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, in Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Weltzeit zu Weltzeit und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deiner Königsherrschaft. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich zum Messias gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen hinaus. Und du, Herr, hast im Urbeginn die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid, das aus der Mode kommt. Und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln und sie werden umgewandelt werden. Du aber bist derselbe, du aber bist der Ewige, du aber bist der Jehova und deine Jahre werden nicht vergehen. Wichtig ist die Aussage in Vers 9, im Lichte von Samuel 16, so wie der David gesalbt wird im Kreise seiner zuschauenden Brüder, so ist dieser Messias Gottes einmal gesalbt worden auf dem Zion, dem Heiligtumsberg Gottes, als König Gottes, über alle seine Genossen hinaus, mit einer größeren Würde, Strahlkraft und Herrlichkeit, als sie alle Engel, Fürstentümer und Gewalten Gottes besitzen. Alle Seraphim und Cherubim. Gott, dein Gott, hat dich zum Messias gesalbt, mit Öl der Freude, mit Öl des Frohlockens über deine Genossen hinaus. Hier wird uns Jesus vorgestellt als der Herr der Heere, als der Herr der himmlischen Heerscharen, als der, der über sie gesetzt ist. Öl der Freude, was soll das heißen? Das Öl ist ja ein Bild des Heiligen Geistes. Und so wie Samuel das Horn genommen hat, gefüllt mit dem heiligen Salböl und es ausgegossen hat auf dem Haupte Davids des Geliebten, so ist das Öl Gottes ausgegossen worden auf dem Haupte Jesu Christi. Und das Öl Gottes ist sein Heiliger Geist, die Fülle dieses Geistes. Und wir hören hier etwas sehr Wichtiges und etwas Bezeichnendes. Dieser Geist Gottes, dessen Fülle Jesus trägt als der Messias, ist ein Geist der Freude, ein Geist des Frohlockens, ein Geist des Jauchzens, wie es eigentlich heißt. Es ist kein Geist des Resignierens, kein Geist der Schwermut, kein Geist, in dem man sich selbst vernichtet, auslöscht, sich selbst innerlich zerfrisst. Kein Geist, der uns dazu antreibt, dass wir uns kaputt machen. Kein Geist des Gesetzes. Denn wo der Geist des Herrn wirksam ist, da ist Freiheit. Und wo nicht Freiheit eine Wirkung ist, auch eine Wirkung des verkündigten Wortes, da ist nicht Heiliger Geist wirksam, sondern unheiliger Geist. Überall dort, wo Gesetz gepredigt wird, wo Moral an die Stelle der Erlösung Jesu Christi tritt und seiner uferlosen Gnade, dort ist nicht Geist des Herrn wirksam, denn dort wird keine Freiheit bewirkt. Das Gesetz richtet günstigstenfalls nur Zorn an. Geist der Freude, Geist des Frohlockens. Wenn wir wüssten, wie Gott ist, wie dieser Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, wenn wir ihn besser kennen würden, dann würden wir etwas davon ahnen, dieser Gott, der glückselig in sich selbst ist, der glückselig ist in seinem Sohne Jesus Christus und der in dieser glückseligen Freude viele Söhne zur Herrlichkeit führen will. Und wenn wir wüssten, dass Jesus keineswegs der ist, der auf seinem Throne nur darauf wartet, dass er uns bei irgendeiner Sünde erwischt und uns mit der Peitsche einen überzieht, dass er Freude daran hat, wenn er uns wieder einmal etwas nachweisen kann, was wir falsch gemacht haben, sondern dass dieser Jesus voller Freude ist. Freude schöner Götterfunken, wenn Schiller das gewusst hätte, was das eigentlich bedeutet. Dieser schöne Götterfunken, das ist nämlich die Fülle des Geistes Gottes, der diesem Messias Jesus, diesem Freuden-Messias gegeben ist, der angefüllt ist mit Öl der Freude, mit Geist des Frohlockens. Und wir Frommen ziehen dann herum mit leichenbitter Miene und mit Seufzen und mit Stöhnen und mit Schwermut und gequält, als wären wir die Elendesten unter allen Menschen. Und dabei sagt Paulus, das könnten wir auch sein, nämlich dann, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre. Dann wären wir die Elendesten unter allen Menschen, betrogene Betrüger. Aber wir wollen doch, wenn wir wirklich an die Auferstehung Jesu glauben, nicht mehr so herumlaufen. Wenn wir wirklich denselben Geist haben, den Jesus hat, dann sollten wir uns freuen können, auch in den Leiden, aufgrund der Speisung durch diesen Geist, durch dieses Öl der Freude, mit dem Gott nicht nur seinen Messias gesalbt hat, sondern dieses Öl der Freude strömt vom Haupte herab auf alle Glieder. Wir werden es dann noch einmal in einem kostbaren Worte sehen. Alle Glieder sollen von diesem Öl der Freude überströmt werden. Inmitten seiner Genossen, inmitten der Engelwelten des Lichtes und der Finsternis, hat der Vater, der Schöpfer des Universums, Jesus, den Messias, mit Freudenöl gesalbt, mit der Fülle des Geistes. Und das war dann auch die Ursache ihrer Rebellion und ihres Aufstandes gegen den Christus, gegen den Sohn. Das war vielleicht die Wurzel des Geheimnisses der Finsternis, über das wir so oft nachsinnen. Und nun darf ich einmal im Anschluss daran einen Evangelienbericht vorlesen, den wir vielleicht noch nie in diesem Lichte gesehen haben. Wir finden ihn in drei Evangelien aufgezeichnet. Und zwar in Johannes 12, in Matthäus 26 und in Markus 14. Und ich habe einmal die drei Berichte, die sich keineswegs widersprechen, sondern die sich in einer wunderbaren Weise ergänzen, zusammengearbeitet in einen Bericht. Und so darf ich ihn jetzt vorlesen. Wir können dann zu Hause nachlesen. Ich sage die Stellen noch einmal. Johannes 12, Matthäus 26 und Markus 14. Den Bericht von der Salbung Jesu durch Maria in Bethanien. Wir wollen ihn zunächst einmal hören und dann wollen wir uns über die Bedeutung dieses Wortes unterhalten. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den er aus den Toten auferweckt hatte. 6 Tage vor dem Passa bedeutet 6 Tage vor seinem Leiden, 6 Tage vor dem Todespassa. Das ist außerordentlich wichtig. Wir werden dann noch darüber sprechen. Dort, und zwar in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen, bereiteten sie ihm eine Mahlzeit und Martha besorgte die Bedienung. Das heißt, sie übernahmen die Hausfrauenpflichten. Simon, der Aussätzige, der einmal von Jesus geheilt worden war, war offensichtlich nicht verheiratet. Er war ein Junggeselle. Und wenn Jesus nach Bethanien kam, kehrte er zwar meistens, um dort zu übernachten, im Hause der 3 Geschwister, Maria, Martha und Lazarus ein, hier aber war er auch einmal eingeladen im Hause Simons des Aussätzigen, den er geheilt hatte. Aber nun braucht dieser Mann, dieser Junggeselle, eine Frau, die für die vielen Männer, die da kommen, es waren ja auch die Jünger dabei, die Hausfrauenpflichten übernimmt, die in Sonderheit die Mahlzeit kocht. Und Martha ist ja hier wieder einmal altbewährt in ihrem Amt. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, wir kennen das ja. Sie war ja eine glänzende Köchin, sie konnte wunderbar organisieren und sie schmiss den Haushalt, dass man nur solch eine Freude daran haben kann. Und dass Jesus sie einmal ermahnen musste, meine liebe Martha, wenn Gemeindeversammlung ist, dann denk nicht immer nur an deinen Braten, schau nicht so oft auf die Uhr, wenn die Brüder mal eine Minute länger machen. Es geht schließlich nicht darum, dass du sonntags ein wunderbares Mahl deiner Familie hinsetzt. Mach das doch lieber einmal so, dass du das Beste, was du zu bieten hast, am Samstag bietest und am Sonntag einen schönen Eintopf machst, damit du dann Zeit für das Wort hast. Martha, Martha, du hast viel Mühe und Arbeit, das erkenne ich an. Eins aber ist notwendig, dass du das Wort Gottes hörst, wenn es bei dir ist. Und dass du den Kairos Gottes, die Heilszeit Gottes, die günstige Gelegenheit Gottes am Schöpfer ergreifst und diese Zeit auskaufst. Während er nun bei Tische saß, nahm Maria eine Alabasterflasche gefüllt mit 1 Pfund, das waren damals 300 Gramm echtem, teurem Nardenwürzöls. Und man muss hier einmal wissen, dass diese 300 Gramm Nardenwürzöl etwa so viel gekostet haben, wie damals 300 Tageslöhne betrugen. Von einem Arbeiter, von seinem Taglöhner. Wir könnten also glattweg sagen, es ist der Jahresverdienst eines einfachen Arbeiters in Israel. Wo sie diese Flasche her hatte, Das wissen wir nicht. Vielleicht hat Maria mal gedacht, als sie diese Flasche kaufte, die hebe ich mir auf den Tag meiner Hochzeit. Und dann ist sie sitzen geblieben, war ja auch so eine Fromme, die sitzen blieb, kriegte keinen Mann mit. Und dann stand diese Flasche da immer im Schrank, sie hat sie immer bewundert und hat sie kaum verwendet. Das war ihr denn doch ein zu üppiger Luxus. Und hier hat sie eine Gelegenheit. Sie zerbrach die Alabasterflasche und goss sie ihm über das Haupt. Und dann salbte sie auch seine Füße und trocknete die Füße mit ihren Haaren ab. Das ganze Haus aber wurde erfüllt vom Dufte des Wirtsöls. Als die Jünger das sahen, etliche von ihnen, wurden sie unwillig und murrten in sich hinein. Das ist wunderbar, dieser Ausdruck im Grundtext. Sie murmelten, sie murrten in sich hinein. Das sind dann die, die nicht offen herauszusagen wagen, was in ihrem Herzen an Rebellion und an Widerstand ist. Sie murrten in sich hinein, wozu diese Verschwendung? Judas aber, Simons Sohn, der Iskariote, einer von seinen Jüngern, der bereits geplant hatte, ihn zu verraten, sagte offen heraus, der hat nicht nur in sich hineingemurmelt, sondern der hat es offen herausgesagt. Warum wurde dieses Würzöl nicht für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen von Pakistan gegeben? Und die Jünger fuhren Maria an. Nicht nur Judas. Judas sagte dies aber nicht, weil ihm die Armen so sehr am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war, die Kasse verwaltete und die Spenden beiseite schaffte. Jesus aber sprach, warum betrübt ihr diese Frau? Sie hat doch eine schöne Tat an mir getan. Lasst sie gewähren. Denn sie sollte es aufbewahrt haben, so heißt es wörtlich. Sie hatte die Anweisung, es aufzubewahren, oder sie sollte es aufbewahrt haben, im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses. Denn dadurch, dass sie das Würzöl auf meinen Leib gegossen hat, hat sie ihn im Voraus zur Bestattung gesalbt. Nun, zunächst einmal bis hierhin. Dies geschah 6 Tage vor dem Passa. Diese 6 Tage vor dem Passa sind außerordentlich wichtig und sehr interessant. Es ist nämlich der Tag der Bereitstellung des Lammes. Wenn wir vom Passa zurückzählen, 6 Tage, so wie es die Juden taten vom 15. Nisan, dann kommen wir auf den 10. Nisan, auf jenen Tag, da der Hausvater die Pflicht hatte, das Lamm aus der Herde abzusondern, auszusondern und es bereitzustellen für den Schlachttag. Wir lesen das in 2. Mose 12, Vers 1 bis 6. Das schlagen wir auf. 2. Mose 12, Vers 1 bis 6. Und von hierher gewinnt dann auch das Berichtete, das wird von das, was von Maria gesagt wird und von der Salbung Jesu, eine ganz andere prophetisch-heilsgeschichtliche Bedeutung, als lediglich eine sentimentale Geschichte zu sein. Von einer weinerlichen, sentimental veranlagten Frau, die irgendwie ihre Gefühle loswerden wollte. Hier geht es um mehr. 2. Mose 12. Und Jehova redete zu Mose und Aaron im Lande Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres, das heißt des heiligen Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprechet, am 10. dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der Nächste an seinem Hause, nach der Zahl der Seelen. Einen jeden sollt ihr nach dem Maße seines Essens rechnen auf das Lamm. Einen jeden sollt ihr nach dem Maße seines Essens rechnen. Jesus hat einmal gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. so viel Hunger du hast nach dem Lamm Gottes, nach dem Wort Gottes, so viel wird dir zuteil werden von Gott. Er ist ein guter Hausvater, der wirklich einen jeden nach seinem Hunger berechnet und einplant, auch in der Zuteilung seines Wortes. Ein Lamm ohne Fehler sollt ihr haben, ein männliches, einjährig. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen, also einen Widder oder einen Ziegenbock. Und ihr sollt ihn in Verwahrung haben bis auf den 14. dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den beiden Abenden. Bis hierhin. Und so merken wir, wie hier Jesus in seiner Erdenzeit ausgesondert wird als das Lamm Gottes von dem wahren Hausvater, von seinem Vater im Himmel, für das Leiden, für sein Todespassa in Jerusalem, ausgesondert aus der Herde, ausgesondert aus der Menschheit, ausgesondert aus Israel, ausgesondert aus der Gemeinde, damit er außerhalb des Lagers leide, ausgesondert auch aus dem Jüngerkreis, als das Lamm Gottes. Wenn wir aber einmal zurückschauen, dann hat diese Aussonderung des Lammes ja eigentlich schon begonnen, nicht nur in der Zeit während des Erdenlebens Jesu, sondern schon begonnen vor Grundlegung der Welt. Gott, der Vater, der wahre Hausvater seines Weltenalls, hat dieses Lamm bereits vor Grundlegung, vor Erschaffung der Welt ausgesondert. Es gibt also eine Aussonderung des Lammes, eine Aussonderung Jesu, die vorzeitlich ist, die vor der Schöpfung vor sich gegangen ist und die sich dann noch einmal in der Zeit und in der Welt 6 Tage vor dem Passa ereignet im Volke Israel. Und da erfüllt nun die Maria eine ganz wesentliche Funktion bei dieser Aussonderung des Lammes in der Zeit Jesu, in seiner Erdenzeit. Aber die eigentliche Aussonderung des Lammes, und das sollte uns immer wieder bewegen, durch Gott, den Vater, den Hausvater, geschah vor Grundlegung der Welt. In 1. Petrus 1 finden wir alle das bekannte Wort. 1. Petrus 1. Wo es heißt, Vers 17 und folgende, und wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, etwa mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid von eurem sinnlosen, von den Vätern her überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken, welcher zuvor erkannt worden ist von Gott vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung des Kosmos, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn, durch seine Vermittlung glaubet an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott hin ausgerichtet seien. Das Lamm Gottes, Jesus, ausgesondert vor Grundlegung der Welt. Ich möchte das einmal so sagen, der Vater hätte es nie gewagt, ein einziges Geschöpf ins Dasein zu rufen, in der klaren Vorkenntnis des Falles und der Sünde und der unerhörten Katastrophe, die über seine Schöpfung hereinbrechen würde, wenn er nicht den Preis, den Kaufpreis von vornherein gewusst hätte. Wenn er nicht wie ein kluger Baumeister, der einen Turm baut, der sich aber zuvor einmal niedersetzt und die Kosten überschlägt, damit dann nicht seine Feinde kommen und wenn der Turm halbfertig als Ruine stehen bleibt, zu ihm sagen, dieser Mann hat begonnen, einen Turm zu bauen und konnte ihn nicht vollenden. So hat dieser Gott, ehe er den Weltenbau errichtet, sich zuvor einmal hingesetzt und hat die Kosten überschlagen, hat die Kalkulation gemacht. Da hat er gewusst, wie viel ihn dieser Weltenbau kosten würde, nämlich seinen geliebten Sohn, sein Alles. Und einzig und allein, weil er wusste, dass er es habe, hinauszuführen und zu vollenden und dass er am Ende aller Zeiten sich einmal nicht blamieren muss vor seinen Feinden, dass sie etwa zu ihm sagen können, so wie auch viele Fromme meinen, dass das der Ausgang der Wege Gottes sei. Dieser hat angefangen zu bauen und konnte es nicht vollenden. Nur deshalb hat er dann die Welt auch erschaffen. Um seines Willens willen sind wir erschaffen als gegenüber seiner Liebe. Dies erfahren wir, was wir hier ja kennen, aus 1. Petrus 1, Vers 19, auch noch in einer Stelle aus Prediger 10, Vers 8 bis 11, die uns wahrscheinlich unbekannter ist. Möchte sie, doch weil sie mir so kostbar erscheint, einmal lesen. Prediger 10, 8 bis 11. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich daran verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden. Was sind das für Allerweltsweisheiten? Brauchen wir dazu Gottes Wort? Wenn das Eisen stumpf geworden ist und er hat die Schneide nicht geschliffen, so muss er seine Kräfte mehr überanstrengen. Aber die Weisheit ist vorteilhaft, um etwas instand zu setzen oder um gelingen zu haben. Nun möchte ich nur eingehen auf Vers 11. Wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung der Schlange da ist, dann hat der Beschwörende keinen Nutzen. Und das dürfen wir jetzt einmal sehen, hinsichtlich der uralten Schlange, hinsichtlich der Sünde, hinsichtlich des Problems der Entstehung des Bösen. Wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung da ist, so hat der Beschwörer keinen Nutzen. Die Schlange hat gebissen, aber längst ehe die Schlange existierte, vor Grundlegung der Welt, auch vor Erschaffung jenes Geistes, den wir heute den Satan nennen, und der alles in seine Rebellion hineingezogen hat, war bereits die Beschwörung der Schlange da. Indem Gott der Vater nämlich in Jesus Christus den bereitgestellt hat, der einmal der Schlange den Kopf zertreten wird. Und deshalb hat dieser Gott wirklich dann den Nutzen aus seinem Weltenplan. Er wird einmal nicht als der Blamierte dastehen. Er hat die Beschwörung der Schlange geschaffen, ehe die Schlange gebissen hat. Ein wunderbares Wort. Wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung da ist, so hat der Beschwörer keinen Nutzen. Und nun möchte ich noch einmal das Wort aus den Evangelien vorlesen und noch ein wenig darüber sagen. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passahn nach Bethanien, wo Lazarus war, den er aus den Toten auferweckt hatte. Dort in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen bereiteten sie ihm ein Mahl und Martha besorgte die Bedienung. Lazarus aber war einer von denen, die mit Jesus zu Tische saßen. Während er nun bei Tische saß, nahm Maria eine Alabasterflasche gefüllt mit einem Pfund echtem, teurem Nardenwürzöls. Sie zerbrach die Alabasterflasche und goss sie ihm über das Haupt. So sagt das eine Evangelium. Und das andere Evangelium sagt in einem scheinbaren Widerspruch dazu, dann salbte sie seine Füße und trocknete die Füße mit ihren Haaren ab. Und das dritte Evangelium sagt, dass Maria das Öl über seinen Leib gegossen habe. Ja, was ist denn nun richtig? Maria hat die Flasche genommen, hat sie zerbrochen und hat das Würzöl über seine Haare, über sein Haupt ausgegossen. Und dieses Öl, 300 Gramm wertvollen Öls, ist natürlich herabgelaufen auf sein Gewand, bis auf seine Füße getropft. Und dann hat Maria mit ihren Haaren diese Füße getrocknet. Was ist der Sinn? Sie salbt aber sein Haupt. Genau wie alle Salbungen im Alten Testament. Denken wir wieder an unser Thema. Jesus der Christus, Jesus der Messias, Jesus der Gesalbte Gottes. Es ist die Todessalbung Jesu unter dem Zeichen der Aussonderung des Lammes. Denn das, was hier die Maria tut, geschieht nicht aus einer sentimentalen Stimmung heraus, sondern das geschieht bei der Maria unter der Leitung und unter der Anweisung des Heiligen Geistes. Sie hat dieses nämlich getan in der klaren Erkenntnis dessen, dass dieser Jesus, auch wenn er jetzt in den Tod hineingehen muss, wie er gesagt hat, dennoch der Sohn Gottes ist, der Messias Gottes, den sie alle erwartet haben. Und während die Hoffnung aller Jünger zusammengebrochen ist wie ein Kartenhaus, kann diese Maria die Synthese vollziehen zwischen der Niedrigkeit Jesu und seiner Hoheit. Zwischen seinem Leiden, das nur in wenigen Prophetenstellen des Alten Testamentes angekündigt ist, und seiner Herrlichkeit, das in den weitaus meisten Prophetenstellen des Alten Bundes uns vor Augen geführt wird. Jenes große heilige Rätsel, an dem die Jünger alle gescheitert sind, an dem auch Israel gescheitert ist und deshalb haben sie Jesus gekreuzigt. Jenes heilige Rätsel, das dann später den Aposteln erst offenbart wird nach Pfingsten. Da ist es uns klar geworden, was die Propheten vergeblich zu ergründen suchten, dass dieser Christus zuerst leiden sollte und dass seine Herrlichkeit erst danach käme. Diese Verteilung dieser beiden Linien, diese Synthese vollzieht hier Maria im Heiligen Geiste, und zwar im Geiste der Weissagung. Und deshalb heißt es, lass sie gewähren, denn sie sollte es aufbewahrt haben im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses. Wer hat ihr das geheißen? Wer hat ihr das befohlen? Nicht ihr liebendes Herz, wie man immer wieder sagt, sondern der Geist der Weissagung, welcher das Zeugnis Jesu ist. Und durch diese Tat bekennt sich Maria, die keine große Rede halten will im Jüngerkreis, die keine gelehrten theologischen Ergründungen von sich geben kann, die auch logisch die Dinge nicht auf einen Nenner bringen kann, die aber im Heiligen Geist die Synthese gefunden hat zwischen diesen scheinbar sich widersprechenden Linien. Durch diese Tat bekennt sie sich zu einem leidenden, zu einem sterbenden Messias, der dennoch der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das will sie dokumentieren, indem sie ihn hier salbt mit diesem Nardenöl und dadurch bekundet, er ist dennoch der Messias. Das ist das Geheimnis. Und deshalb sagt Jesus, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Wahrlich, ich sage euch, wo immer in der ganzen Welt diese frohe Botschaft ausgerufen werden wird, wird auch zum Gedächtnis der Maria das berichtet werden, was sie getan hat. Weil das eine überragende geistige Tat war. Eine Tat des Menschengeistes, der hier geleitet wird vom Heiligen Geist, vom Geist der Prophetie, vom Geist der Weissagung. Der einzige im ganzen Jüngerkreis, das ist diese Frau, das ist diese Maria, die hier weiß, worum es geht, die zwar noch nicht die letzte Logik weiß, und sehen Sie, und darauf kommt es gar nicht an, dass wir immer alles auf den logischen Nenner bringen, sondern es kommt darauf an, dass wir Gott vertrauen und dass wir aus diesem Vertrauen heraus im Geiste Gottes, der ein Geist ist, die scheinbaren Widersprüche zur Einung bringen in uns durch die Wirksamkeit dieses Geistes. Sie zerbrach die Alabasterflasche und goss sie ihm über das Haupt. Dann salbte sie auch seine Füße und trocknete die Füße mit ihren Haaren ab. Da werden wir ja nun wirklich erinnert an den Psalm, der in dieser Beziehung der Krönungspsalm ist, Psalm 133. Ein kurzer Psalm, den ich hier noch einmal vorlesen möchte. Psalm 133, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen oder in Harmonie beieinander wohnen, wie das kostbare Öl auf dem Haupte, das herabfließt auf den Bart Aarons, des hohen Priesters, das herabfließt bis auf den Saum seines Kleides, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat Jehova den Segen verordnet. Leben bis in die kommende Weltzeit. Leben bis in Ewigkeit. Ist das ein widerliches Bild? Wenn wir hier lesen, dass das Öl vom Haupte herabfließt über die Haare, auf den Bart, bis auf die Kleider, ja bis zu den Säumen der Gewänder des Hohenpriesters. Genauso hat es sich ereignet bei Jesus, als Maria die Flasche zerbrach und über ihm ausgoss. Und wir dürfen hier wieder an Hebräer 1, Vers 9 denken. Er ist gesalbt mit Öl des Frohlockens inmitten aller seiner Genossen von Gott dem Vater. Und dieses Öl des Geistes Gottes, diese Fülle des Heiligen Geistes fließt nun herab vom Haupte, von dem hohen Priester Jesus, herab auf alle seine Kleider, herab auf alle seine Glieder, herab bis auf die äußersten Säume seines Tuns und seines Wirkens, bis an die letzten Grenzen des Weltenalls. Dieser Geist wird einmal alles durchdringen, aber er fließt herab von dem Haupte, denn dieses Haupt ist zuerst gesalbt. Er, der Messias, hochgelobt in Ewigkeit. Wir aber sind seine Glieder, sodass Paulus einmal die Gemeinde voller Kühnheit bezeichnen kann mit dem Worte, der Christus. Die Gemeinde ist der Christus, der Messias, indem er sagt, angesichts der Zerrissenheit der urchristlichen Gemeinde, ist denn der Christus zerteilt? Und noch etwas. Maria zerbricht die Alabasterflasche. Und was geschieht dann? Das ganze Haus wurde erfüllt vom Dufte des Würzöls. Und das darf ich auch einmal erbaulich sagen. Das Haus Jesu Christi in der Gegenwart ist ja seine Gemeinde, der Tempel des lebendigen Gottes, die Behausung Gottes im Geiste. Und wenn Paulus einmal sagt, dass das von uns verkündigte Evangelium denen, die verloren gehen, ein Geruch des Todes zum Tode war. Und dass es andererseits denen, die gerettet werden, ein Geruch des Lebens zum Leben ist, dann ist das eine Illustration dessen, was hier gesagt wird. Das ganze Haus aber wurde erfüllt vom Dufte des Würzöls. Möge das doch uns geschenkt werden und der Gemeinde insgesamt und der Behausung Gottes im Geist, gerade in dieser letzten Zeit, dass durch das, was an Geistesfülle über dem Haupte Jesus ausgegossen ist und was herabfließt auf die Glieder seines Leibes, ein Duft des Lebens ausgehen möge und das ganze Haus erfüllen möge. Damit das aber geschehen kann, muss zunächst einmal das Gefäß zerbrochen werden. Da hilft kein Jammern, da hilft kein frommes Weinen, da nimmt Gott auch keine Rücksicht auf unsere frommen Wehwehchen, sondern da zerbricht er das Gefäß, damit das Öl ausfließen kann und damit das Haus erfüllt wird vom Dufte des Würzöls. In einem anderen Bild, das Paulus einmal gebraucht, wenn er sagt, wir haben aber die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, diesen unergründlichen Schatz seiner Erkenntnis in irdenen, tönernen, anfechtbaren, zerbrechlichen Gefäßen, damit es sich herausstelle, dass die Kraft von Gott stamme und nicht von uns. In diesem Leib der Sünde und des Todes, in diesen armseligen Wortgefäßen, in diesen anfechtbaren Brüdern, wenn man nur lange genug sucht, findet man bei jedem ein Haar in der Suppe. In dieser Gemeinde, deren Gegenwart schwach ist. Die Herrlichkeit Gottes in tönernen, anfechtbaren Gefäßen. Und es ist gut, wenn Gott uns zerbricht. Wenn Gott uns immer wieder zerbricht, damit der Duft offenbar werde. Dann ist er wie der Töpfer aus Jeremias 18, dem ein Gefäß oft missrät, der es dann zerschmeißt. Und der aus demselben Material, das er vorher zu einem missgebildeten Gefäß formte, ein neues Gefäß macht zu seiner Herrlichkeit und Ehre. Er wirft uns nicht einfach weg, sondern er möchte, dass wir ein Gefäß werden der Ehre und der Verherrlichung. Aber ein zerbrochenes Gefäß. Sie zerbrach die Alabasterflasche und goss sie ihm über das Haupt. Das ganze Haus aber wurde erfüllt vom Dufte des Würzöls. Die Aussonderung des Lammes 6 Tage vor dem Passa. Jesus, der Messias, Jesus, der Gesalbte. Ich möchte schließen mit Psalm 23. den wir gerne erbaulich lesen, den wir jetzt aber auch einmal hören sollten als Loblied und als Gebet Jesu, der hier gleichsam mit diesen Worten auf den Lippen in sein Todesleiden hineingeht. Jehova ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu Wassern der Erquickung. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf Gleisen der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich nun hineinwandere in Schluchten des Todesschattens, fürchte ich kein Böses. Und Jesus ist nun hineingegangen in sein Todesleiden, gesalbt von einer Frau vom Tode, anerkannt als Messias und als Lamm Gottes. Auch wenn ich wanderte in die Schluchten des Todesschattens, fürchte ich kein Böses, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Gabentisch angesichts meiner Feinde. Und nun kommt es, du streichst liebend mein Haupt mit Öl, mein Becher ist Überfluss. So wie es Buber übersetzt hat, du streichst liebend mein Haupt mit Öl. Nur Güte und Huld werden mich verfolgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause Jehovas auf Länge der Tage. Amen. Thank you.